Heute zu Gast Ronja Ebeling vom Team of Tomorrow, Autorin, Journalistin und Podcasterin für die neue Generation im Handwerk.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier von SHK Podcast und ich sitze heute auf der SHK Plus E in Essen und gegenüber sitzt mir und ich begrüße ganz herzlich Ronja Ebeling. Sei gegrüßt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ronja, erzähl doch bitte mal den Zuhörern, was machst du und warum machst du das, was du machst?
Also, ich bin ursprünglich Journalistin tatsächlich, komme aus der Medienbranche und habe in der Vergangenheit 2 Bücher geschrieben, auch einen eigenen Podcast gestartet, Hungry Minds, eine Generation, die fordert, und habe angefangen, gesellschaftliche Herausforderungen, nenne ich es immer, aus der jungen Perspektive zu beleuchten, unter anderem eben die Arbeitswelt. Und dann kamen plötzlich ganz viele unterschiedliche Unternehmen auf mich zu und haben gesagt, puh, junge Generation, junge Perspektive, ja, die erreichen wir aktuell so gar nicht mehr. Wir haben ein tierisches Problem, Azubis zu finden. Und daraus ist dann Team of Tomorrow entstanden. Das ist eine E-Learning-Plattform, die sich speziell an kleine und mittelgroße Unternehmen richtet. Und damit unterstützen wir jetzt eben viele kleine Betriebe oder auch größere Betriebe in Zeiten des Fachkräftemangels.
Wie kann ich mir das denn so ganz konkret vorstellen? Ist eine Plattform, auf der ich mich dann anmelde als Unternehmen, auf dem ich dann Schulungsmaterial bekomme, wie ich möglichst gut, menschlich, effizient mit meinen Mitarbeitern umgehe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist im Prinzip schon ganz richtig. Wir haben unterschiedliche E-Learnings zu unterschiedlichen Themenbereichen. Also unser größtes E-Learning dauert tatsächlich 8 Wochen. Das heißt, du durchläufst 8 Wochen 8 unterschiedliche Module, bist dabei aber nicht alleine, sondern hast immer 1:1 Gespräche mit uns. Also es finden ganz intensive Feedback-Schleifen statt. Wir haben aber auch kleinere Module, zum Beispiel das Modul Stellenanzeigen und Social Media. Und da sind wir beim Thema Social Media natürlich schon beim ganz wichtigen Punkt. Viele Betriebe sind nicht auf Social Media. Das haben wir heute auch auf der Messe hier sehr häufig gehört. Und die finden de facto für junge Menschen überhaupt nicht statt. Junge Menschen wissen nicht, dass es diese Betriebe gibt. Und sie haben auch keine Ahnung, was hinter diesen Berufsbildern steckt, wie zukunftsrelevant dieser Beruf gerade im Sanitär- und Heizungsbereich ist, dass wir da wirklich Fachkräfte brauchen und dass dieser Beruf auch Zukunft hat. Und da ist Social Media total wichtig. Da greifen wir den Betrieben so ein bisschen unter die Arme. Wir haben aber auch kostenfreie Wissensinhalte, kostenfreies Wissen nennen wir es. Dazu zählt unser Newsletter, aber unter anderem auch ein kostenfreies Online-Modul, das sich mit dem Thema Frauen im Handwerk beschäftigt. Das haben wir jetzt zum Weltfrauentag gelauncht. Und da erzählen Handwerkerinnen aus unterschiedlichen Branchen, was sie sich von ihren Betrieben wünschen.
Da gehen wir gleich mal drauf ein. Das finde ich grundsätzlich spannend. Aber sag doch noch mal ganz kurz zu deiner Vita. Klassisch dann studiert?
Ausbildung. Ich bin immer Typ Ausbildung schon gewesen. Ich war einmal ganz kurz an der Uni, habe dann aber festgestellt, nee, Uni ist nichts für mich. Und ja, das ist, glaube ich, das, was vielen jungen Menschen heutzutage auch passiert, auch gerade wenn sie Abitur gemacht haben, dass ihnen dann automatisch zur Uni geraten wird. Studier doch mal was. Mit deinem Abitur musst du doch studieren. Und da sind wir auch so bei so einem Punkt, den ich sehr schwierig finde, die Akademisierung unserer Gesellschaft. Niemand will mehr eine Ausbildung machen. Ja. Und da vergessen wir natürlich, dass wir alle unterschiedliche Lerntypen sind. Und ich war schon immer der Typ Learning by Doing. Ich möchte die Sachen erleben und machen und dann bleibt es bei mir auch im Kopf stecken. Aber dieses auf der oder auf der Unibank sitzen, das bringt mir gar nichts. Deswegen Ausbildung. Ein Volontariat habe ich gemacht im Journalismus.
Okay, also das ist ja genau die Frage, wie steigt man jetzt sozusagen dann ins Thema Journalismus ein, dann erstmal über ein Volo und dann weiter Richtung große weite Welt. Wo warst du denn konkret? Also Journalismus, wo hast du es denn
aus?
Gruner und Jahr.
Genau,
in Hamburg.
Da durfte ich mein Volo machen und war dann auch auf der Henri-Nannen-Schule in dem Zusammenhang.
Okay. Und dann sozusagen weiter voran. Und ganz konkret die Frage, Handwerk war für dich nicht das Thema? Also wir sitzen ja gerade auf der SAK plus Ede und bin vorhin durch die Halle durch und habe gesehen, extrem viel Werkzeug, was man anpacken und machen kann. War jetzt in deinem konkreten Fall nicht das Thema? Also in meinem ja auch nicht. Also von daher alles gut, aber...
Da sind wir tatsächlich, glaube ich, schon beim Problem. Ich wurde sehr klassisch sozialisiert in meinem Rollenbild, würde ich sagen.
Okay.
Ne? Das heißt, ich habe gerne mit Puppen gespielt. Mir wurden zum Geburtstag und zu Weihnachten Puppen geschenkt. Ne? Und mein Bruder hingegen hat ein Werkzeug, einen Bagger geschenkt bekommen, solche Dinge. Und da sind wir natürlich auch schon beim Problem, dass wir natürlich schon in der Kindererziehung oder beziehungsweise beim Heranwachsen Jugendliche und Kinder eben in gewisse Richtungen schicken.
So ja.
Vom Elternhaus schon und nachher in der Schule geht es natürlich noch weiter. Und das ist auch ein Teilproblem, warum weniger Frauen im Handwerk sitzen. Mir macht handwerkliche Arbeit tatsächlich total viel Spaß. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen von meiner Mutter den Arbeitsauftrag bekommen, eine neue Duschkabine einzubauen.
Okay.
Natürlich haben wir das zu zweit gemacht, mein Partner hat geholfen, aber hey, wir haben es geschafft. Das heißt, wer weiß, vielleicht noch in ein paar Jahren Quereinstieg.
Wer weiß, genau. Es geht ja mittlerweile eine Menge. Aber da sprichst du ja schon was an. Also es ist ja eigentlich dann, wenn man sich anschaut, wie kommt jemand in den Beruf, der Fokus von dir, oder was ist nicht der Fokus, aber der Blick von dir schon ganz früh Richtung Erziehung, Gesellschaft, Umgang mit gewissen Rollen, genau. Und dann jetzt in den Journalismus rein und dann für dich bemerkt, ich einfach mal so die Geschichte von außen jetzt wahrgenommen, da gibt es etwas, wo es sich drüber zu reden lohnt, beziehungsweise wo man vielleicht auch noch ganz viele Impulse geben kann. Ist das so der Fall? Also ich stelle mir das ja, wenn man in den Journalismusbereich einsteigt, dann hat man ja wahrscheinlich erstmal ein sehr klassisches Bild vor Augen, dass man sagt so, ich will irgendwann die ganz großen Stories recherchieren und rausbringen, und irgendwie ist der Weg dann ja jetzt ein bisschen anders gelaufen. An welcher Stelle war es für dich so, dass du sagtest, ah okay, ich gehe einen anderen Weg?
Also bei mir persönlich war tatsächlich die Corona-Pandemie da auch irgendwie ausschlaggebend. Vorweggenommen, das war nicht geplant, dass ich das mache, was ich heute mache. Das war alles eher so ein Unfall. Während der Corona-Pandemie ist mir halt aufgefallen, dass junge Menschen und ihre Perspektive in unserer Gesellschaft einfach übersehen werden. Und da können wir jetzt quasi, da würde ich jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen, aber natürlich ist es einfach so, dass die Bedürfnisse und auch das Bildungssystem generell vernachlässigt wird, und ein Grund ist eben, dass das Durchschnittsalter in unserer Gesellschaft steigt. Die ältere Generation ist eine galaktisch große Wählergruppe, und das führt dazu, dass junge Menschen sich von der Politik nicht gesehen fühlen. Wir sehen das jetzt ganz aktuell beim Thema Rente, beim Rentenpaket 2.0, ne? Und das wiederum führt dazu, dass sie sich von der Politik nicht gesehen fühlen und dort auf politischer Ebene keine Forderungen stellen können. Zum Beispiel, wenn es um ihre Rente geht. Dann fangen sie an, zu ihrem Arbeitgeber zu gehen und dort diese Forderungen zu platzieren, weil der Arbeitsmarkt aktuell der einzige Ort ist, an dem junge Menschen überhaupt irgendwelche Forderungen stellen können. Und daraus entsteht dann so ein Konflikt, dass sich gerade die kleinen Unternehmen denken, was sollen wir denn noch alles machen? So, sind wir jetzt für eure Altersvorsorge zuständig? Sind wir jetzt für eure Finanzbildung zuständig? Sind wir jetzt dafür verantwortlich, dass ihr euch noch Wohnraum leisten könnt in einer Stadt? Nee, dafür ist ja eigentlich auch die Politik mitverantwortlich. Und diese Entwicklung führt dazu, dass so ein Spannungsverhältnis zwischen Betrieben und jungen Menschen und aber auch der älteren Generation in Betrieben zustande kommt. Und mein großer Wunsch ist es, diese aufzulösen und daraus ein Miteinander zu gestalten und nochmal abzuklären. Okay.
Noch eine kurze Info in eigener Sache. Vom 21. bis zum 23.11. läuft die Get Nord, und in der Halle A4 findet ihr die Creator Stage, und dort werden wir vor Ort sein mit dem SRK Radio und werden euch auf die Bühne einiges an spannende Themen und Gäste bringen. Viele Content Creator aus der Branche, und wir haben noch als absolutes Highlight ein riesiges Bällebad, Anti-Stress-Bälle. Kommt vorbei, holt ihr euch ab, und jetzt weiter hier im Podcast.
Okay, wer trägt hier eigentlich die Verantwortung für was? Aber wann haben auch junge Menschen ganz klar eine Bringschuld?
Okay. Und dann irgendwann muss ja das Thema Plattform E-Learning für dich ins Leben gekommen sein? Warst du da der Impuls oder hast du da für dich irgendwie Dinge zusammengebracht und gesagt, ich habe halt mein Knowledge und das, was ich gerne erzählen möchte, und auf der anderen Seite gibt es das Thema Technik, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, 2021, also in der Corona-Pandemie oder pünktlich zur Bundestagswahl, ist mein erstes Buch erschienen. Das sind Sachbücher, die ich schreibe, und 2023 dann das nächste. Und im Zuge dieser Veröffentlichung der Bücher kamen eben immer mehr Unternehmen auf mich zu, die gefragt haben, was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn verändern? Was fordern junge Menschen denn? Und da habe ich begriffen, dass ein ganz großer Need, was mich aber massiv gestört hat, war, dass immer, also auch die mediale Berichterstattung findet immer aus so einer Konzernperspektive statt. Was können große Unternehmen tun? Oder welche finanziellen Hebel können große Unternehmen auch nutzen, um eben junge Fachkräfte zu sichern? Und da war mir dann ganz wichtig, auch kleine und mittelgroße Unternehmen aufzufangen. Weil mein Ziel ist es wirklich, dass jetzt nicht, also dass diese Unternehmen, dieser 10-Personen-Betrieb ums Eck oder auch der Bäcker ums Eck nicht ausstirbt in Zeiten des Fachkräftemangels, sondern dass die eben auch an die nächste Generation übergeben können und dass es in 10 Jahren nicht nur Konzerne gibt. Und jetzt ist es so, dass gerade kleine Unternehmen, die sagen immer, wir haben keine zeitlichen Kapazitäten, um irgendwas zu lernen, um uns mit Social Media zu beschäftigen und so weiter, dann war natürlich mein Anspruch, ihnen das so flexibel wie möglich zu gestalten. Und ein E-Learning bietet einfach den großen Vorteil, dass sie es orts- und zeitflexibel durchgehen können. Das können sie morgens machen, das können sie am Wochenende machen, das können die mitternachts machen, wann immer es ihnen passt. Und sie können sich aber auch 1:1 Gespräche mit uns dazu buchen. Das heißt, wenn Sie jetzt ganz konkret Ihre Stellenanzeigen besprechen wollen, wenn Sie ganz konkret Ihren Social-Media-Auftritt besprechen wollen oder auch einen Konflikt im Team, also wenn zum Beispiel sich der Meister immer wieder über die Azubis aufregt und da offensichtlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle aneinander vorbeigeredet wird, dann können wir das im 1:1-Gespräch besprechen und ich versuche mich immer zu 100% nach den Unternehmen zu richten.
Ja, cool. Und das ist ja, glaube ich, auch eigentlich zeitgemäß, und wenn du das auch beschreibst, und das ist ja auch ein Thema für die Messen, würde ich jetzt behaupten, Besucher auf die Messe zu bekommen, die aber eigentlich volle Auftragsbücher haben und sehr, sehr viel zu tun haben. Das heißt, das ist, was du beschreibst, ist ja, ich will es gar keinen Vorwand nennen, sondern es ist ja einfach die Realität, dass im Handwerk einfach viel los ist.
Die haben keine Probleme, die Auftragsbücher voll zu bekommen. Genau. Die Auftragsbücher explodieren, gerade in der SAK-Branche.
Ja. Obwohl, wie gesagt, also ich glaube, gerade wenn wir jetzt so ein bisschen...
Von bis, ne?
Wenn wir jetzt in die aktuelle Zeit gerade eintauchen, ist es so ein bisschen sicherlich nicht mehr ganz so einfach. Und hier und da gibt es sicherlich auch mal ein Projekt, das dann auf Grundlage einer Insolvenz oder wie auch immer nicht zu Ende gebracht werden kann. Also vieles, was ich so höre. Aber du hast vollkommen recht.
Es ist ein wachsender Bereich.
Es ist viel zu tun. Und man sich dann mit dem Thema Personal, Personalführung, Rekrutierung zu beschäftigen, gerade für ein kleines Unternehmen, sicherlich total schwierig. Und man hört ja auch immer Fachkräftemangel. Und irgendwie dem zu begegnen, das ist ja so ein bisschen das, was ich raushöre, dann auch die Mission von der ganzen Geschichte. Das heißt, das geht dann eben von, oder gib mir doch einfach mal, bevor ich das sage, gib mir mal ein Spektrum, wo steige ich als Unternehmen ein bei so einer E-Plattform, wo hört's auf? Social Media hast du schon mal so als Themenbereich genannt, aber was sind so die Blöcke, die dort vielleicht am relevantesten sind?
Also wenn wir zum Beispiel unser großes 8-wöchiges E-Learning anschauen, dann starten wir erstmal mit dem Wertesystem von der Gesellschaft, aber auch von den unterschiedlichen Generationen. Ich sage immer, die unterschiedlichen Generationen haben keine unterschiedlichen Werte, denen sind schon die Dinge gleich wichtig, aber die leben manches eben anders aus. Ein ganz konkretes Beispiel ist da der Wert Familie. Familie ist uns allen wichtig, unabhängig vom Alter, aber wir definieren unsere Rolle in der Familie anders. Also wenn ich zum Beispiel auf meine Eltern gucke, die hatten natürlich, also sie sind beide Babyboomer, sind jetzt 61 Jahre alt und die hatten eine sehr klassische Rollenverteilung in ihrer Beziehung und damit auch in unserer Familienstruktur. Meine Mutter hat die Hausarbeit und die Kindererziehung erledigt und mein Vater hat seine Vaterrolle als der Ernährer definiert. So, du bist Vater geworden, das heißt, du musst ein Geld nach Hause bringen, du musst 4 Mäuler irgendwie stopfen. Und wenn heute ein Ende 20-jähriger Vater wird, dann definiert er seine Rolle anders, weil sich auch die Dynamik in der Beziehung verändert hat, weil die Frau vielleicht auch ganz anders einfordert und sagt, du, wir haben hier diese Familie zusammen gegründet, das heißt nicht, dass du nur das Geld ranbringst, sondern wir bringen das Geld gemeinsam ran und wir kümmern uns auch gemeinsam um diese Familie. Das heißt, der Wert Familie ist uns allen gleich wichtig, aber wir leben es eben anders aus. Und da versuche ich eben die Unternehmen abzuholen, was bedeutet das dann für sie konkret? Was bedeutet das, wenn zum Beispiel auch junge Männer plötzlich sagen, ich will aber auch ein halbes Jahr oder vielleicht mal ein Jahr in Elternzeit nehmen oder in Elternzeit gehen. Und es ist nicht nur die Aufgabe meiner Frau. Und da sind wir sprechen ja gleich noch ein bisschen intensiver über das Thema Frauen im Handwerk und Frauen im Job. Frauen wurden in den letzten Jahrzehnten immer so radikal ausgedrückt an den Herd zurückgedrückt. Mhm. Ne? Und laut der Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsstelle des Bundes erleben 42% der Eltern Diskriminierung im Job, weil sie Eltern sind. Und das haben besonders häufig Frauen erlebt. Mittlerweile erleben auch immer mehr Männer, also Väter, Diskriminierung aufgrund ihrer Elternschaft im Job, weil Unternehmen damit nicht umgehen können, dass sich dieser Wert Familie einfach mittlerweile verändert hat. Und da versuche ich sie dann abzuholen. Also wir gehen die Wertesysteme durch, wir gehen die Gesellschaft durch. Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert? Was erwarten junge Menschen auch zum Beispiel hinsichtlich Diversität im Team? So, ihnen ist natürlich Diversität total wichtig und dass ich eben, also nicht alle junge Menschen, das ist mir auch mal wichtig, die junge Generation jetzt nicht komplett grün, regenbogenmäßig anzumalen. Aber vielen jungen Menschen ist Diversität im Team extrem wichtig und sie wollen, dass sich alle wohlfühlen. In manchen Betrieben ist das so noch nicht der Fall oder gibt es noch die ein oder anderen Witze, die man halt einfach nicht mehr sagen sollte, die nicht mehr lustig sind. Ne? Und wenn dann das Betriebsklima nicht stimmt und die Führungskraft auch eben nicht vorgibt, dass solche Witze nicht mehr lustig sind und nicht mehr der Zeit entsprechen, dann fühlen sich junge Menschen dort nicht richtig. Dann sagen sie, das ist nicht der Ort, wo ich arbeiten will. Also es geht eben um die Frage, wie schaffen Betriebe ein Arbeitsumfeld gemeinsam mit den Mitarbeitenden, dass die gemeinsamen Werte eben auch gelebt werden und dass sich Arbeit gut in das Privatleben integrieren lässt, also in die privaten Verantwortlichkeiten.
Hast du denn das Gefühl, dass du redest ja dann häufig, wenn es um eine Größe eines Unternehmens geht, mit dem Chef. Weil wenn wir über 10, 15 Mitarbeiter sprechen, dann ist es ja häufig derjenige, der dem die Firma gehört, beziehungsweise der Inhaber ist oder Geschäftsführer und die Firma leitet. Ist es denn so, oder hast du das Gefühl, dass die schon auch diese klare Vorgabe geben müssen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber vielleicht auch mit dem Gesamtkonstrukt überfordert sind in Teilen? Also du sprichst da ganz viel an, so, ja, Familie, total wichtig, wird bewertet und so, aber wenn ich mir das vorstelle, ich habe ein kleines Unternehmen und jemand sagt, ja, ich will mich in den Mittelpunkt stellen und will ganz viel auch einfordern, dass jemand vielleicht sagt mit 10 Mitarbeitern, ja, sorry, aber bisschen schwierig jetzt hier, die Rahmenbedingungen sind dafür gar nicht so gegeben, gerade wieder Thema Politik und Familie und der Umgang damit und welche Priorität genießt das eigentlich und welche Möglichkeiten bekommt dieser Chef eigentlich? Ist das nicht eigentlich auch etwas, an dem man schrauben müsste, um erstmal eine gute Grundlage zu bauen?
Also die politischen Maßnahmen, glaubst du?
Ja, politisch-gesellschaftlich, ich finde, das spielt ja alles das irgendwie voll zusammen. Das spielt
ja alles mit rein. Ja, genau. Ja. Natürlich ist es so, und das meine ich eben, wenn ich sage, oder das habe ich ja eingangs gesagt, dass junge Menschen teilweise Forderungen an den Arbeitgeber stellen, für die er gar nicht verantwortlich ist. So. Und da entsteht eben dieses Missverhältnis. Und es muss benannt werden und es darf auch gesagt werden, du, total schön, dass du das forderst, aber dafür sind wir de facto nicht verantwortlich und das können wir nicht leisten. Aber es gibt eben viele kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und ich sag immer, gerade auch wenn es um das Thema Familie geht, haben kleine Betriebe eigentlich viel bessere Möglichkeiten, auf die individuellen Lebensphasen, Situationen, Vorkommnisse von Mitarbeitenden einzugehen als große Konzerne. Weil das Verständnis, wenn alles gut läuft, in dem Team ja viel größer ist. Also wenn wir zusammen in einem Team arbeiten würden und ich dir erzähle, meine Großmutter hatte hat jetzt einen Schlaganfall und ich muss da jetzt hin, dann hättest du Verständnis dafür. Dann würde ich oder dann würde ich ahnen, dass du mir den Rücken frei halten würdest. Und in einem Konzern, wo ja vieles auch manchmal anonymer ist und wo wir gar nicht so viel über die persönlichen Lebenshintergründe einzelner Mitarbeitenden wissen, weil es nicht so familiär ist, ist dieses Verständnis häufig gar nicht gegeben.
Okay, verstehe.
Weil die Bindung nicht so stark ist. Also in kleinen Betrieben steckt ein ganz großes Potenzial in der Bindung.
Dafür muss sich dann aber letztendlich auch die, ich sag mal, die jüngere Generation auch öffnen wollen. Also, weil das ist ja mal so, ich möchte ja verstehen, warum du ein Problem hast. Und wenn du darüber nicht redest, dann werden wir auch nicht gemeinsam irgendwie aufeinander kommen. Wenn es heißt, ich kann halt nicht, weil ich habe jetzt gerade ein familiäres Problem, das kann ja von A bis Z in Anführungsstrichen sein. Aber okay, jetzt laufen wir hier gerade am Fenster, an der Podcast-Box, die Bekannten vom Blauen vorbei. Aber vielleicht nochmal jetzt, und das ist ja auch ein Thema, wo ich auch gesagt habe, da können wir gerne auch noch mal ein bisschen tiefer rein.
Nee, darf ich da noch mal ganz kurz zurückspulen? Entschuldigung. Ja. Und du hast gerade gesagt, junge Menschen müssten sich auch öffnen wollen. Ich glaube, junge Menschen haben oder junge Mitarbeitende haben ein ganz großes Bedürfnis und eine ganz gute Grundstruktur, sich öffnen zu wollen, weil ihnen ja zum Beispiel so Themen wie mentale Gesundheit, das ist auch Teil unseres achtwöchigen E-Learnings, total wichtig sind. Also sie wollen diese Themen enttabuisieren, gerade auch junge Männer, das kommt immer mehr. Während die ältere Generation, gerade auch die älteren Männer, sich eher noch schwer tut, zum Beispiel über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen. Und das sehen wir gerade im Handwerk, das sehen wir auch gerade in der Landwirtschaft. Da ist zum Beispiel in der Landwirtschaft ist ja die Suizidrate sehr, sehr hoch, weil in diesen, ich sag mal, traditionellen Berufen, wo auch das traditionelle Männerbild noch sehr vorhanden ist, diese emotionale Öffnung manchmal noch nicht so gegeben ist. Und ich glaube, die junge Generation oder viele junge Menschen bieten da eine ganz gute Grundhaltung, sich auch öffnen zu wollen.
Okay, und da steigt ihr letztendlich ja genau ein. Das ist ja genau, also dann baut ihr ja irgendwie auch eine Brücke. Diese Brücke zu bauen zwischen dem Geschäftsführer, zwischen dem Inhaber und der jungen Generation und da ein Verständnis aufzubauen.
Wir sind quasi Übersetzer, Dolmetscher.
Sehr gut, das ist auch ein schönes Bild. Ich benutze gerne die Brücke, weil ich immer sage, man versucht sich irgendwie zu treffen, man versucht so einen Punkt auszumachen. Und häufig ist es immer so, dass man so auf beiden Seiten steht und sich sieht, aber irgendwie gar nicht diesen Ansatz hat, loszugehen. Also zu sagen, man geht aufeinander zu und trifft sich halt. Mal ist es ein bisschen mehr in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber das ist das, was ihr letztendlich ja macht. Das ist ja eine Facette davon. Anderes Thema mit dem Thema Frauen im Handwerk kommen wir gleich, aber auch nochmal das Thema Social Media und vielleicht alles, was so ein bisschen dieses Thema Recruiting auch angeht. Du sagtest gerade eben was, was extrem spannend ist. Viele Betriebe werden gar nicht wahrgenommen und gesehen, weil sie sich gar nicht richtig präsentieren. Ist das auch noch ein großes Problem bei diesem Bereich Fachkräftemangel, dass die Unternehmen gar nicht zeigen, wie cool in Anführungsstrichen das ist, was sie da eigentlich tun?
Das ist ein galaktisches Problem, wenn du mich fragst. Ja, also wir waren ja jetzt hier heute auf der Messe unterwegs und haben mit einigen Betrieben gesprochen und dann frage ich immer, seid ihr auf Social Media? Wie heißt ihr denn da? Nee, Social Media sind wir nicht. Findet ihr Azubis? Es wird auch mal schwieriger gerade. Wir haben es jetzt letztes Mal über Zeitungen versucht und dann Haufen Geld ausgegeben, das bringt gar nichts mehr. Ich sage, ja klar, Leute, da müsst ihr euch auch nicht wundern. Also ja, das ist ein riesiges Problem. Und also Social Media hat halt verschiedene, ich sag mal, Vorteile oder kann für verschiedene Strategien genutzt werden. Gerade was auch das Thema Berufsorientierung angeht. Erstmal können wir deutlich machen, was überhaupt hinter welchem Berufsbild steckt. Also ich sag mal, die Bildungsinhalte, dass wir wirklich Leute mit auf die Baustelle nehmen, dass wir zeigen, wie hier was eingebaut wird, wie sich der Beruf auch verändert hat, wie lange zum Beispiel auch eine Ausbildung oder generell so geht. Das sind ja so Fragen, also so die Basic-Fragen stellen sich ja die 15-, 16-Jährigen. Wie lange dauert überhaupt eine Ausbildung? Was verdiene ich da? Wie oft sitze ich dann in der Schule? Wie oft sitze ich im Betrieb? Dass die eigenen Azubis diese Fragen einfach auf Social Media beantworten. Also es sind teilweise ziemlich einfache Dinge. Dann kann es natürlich genutzt werden, um Vorurteile gezielt abzubauen. Also vorhin hat es ein Kollege ganz schön beschrieben, dass Sanitär und Heizung halt immer noch so als der Scheißjob tatsächlich bezeichnet wird. Und dass junge Menschen irgendwie das Bild haben, dass man da mit der nackten Hand in der Kloschüssel rumrührt und dann da irgendwelche Sachen rausholen muss. Aber so ist es natürlich nicht. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Das heißt, mit diesen Vorurteilen zu brechen, auch gerade wenn es darum geht, deutlich zu machen, dass natürlich auch Frauen in dieser Branche arbeiten können. Also weibliche Vorbilder sichtbar zu machen, zu zeigen, welche Tools es mittlerweile so gibt, um vielleicht auch das Tragen von schweren Dingen zu erleichtern. Dass auch viele schwere Dinge überhaupt gar nicht alleine getragen werden, sondern dass es da, dass man die ganz schweren Dinge natürlich im Team trägt. So solche Dinge, also solche Vorurteile gezielt abzubauen, eben, dass Frauen zu schwach sind fürs Handwerk, was natürlich Quatsch ist, ne? Also diese Dinge aufzugreifen und dem gezielt entgegenzuwirken und einfach sichtbar zu sein, bei ganzem Ernst. Also ich mache das immer deutlich, wenn ich mir ein Restaurant oder ein Café raussuche, dann gucke ich mir die Instagram-Bilder an von dem Kuchen, weil ich will ja wissen, was mich da erwartet. Und wenn dieses Café aber nicht auf Instagram ist oder der Kuchen da doof fotografiert ist, dann gehe ich da auch nicht hin. Und so ist es letztendlich auch mit Sanitär- und Heizungsbetrieben.
Wahrscheinlich auch so ein bisschen geschuldet dessen, dass man im Auftragsbereich jetzt gar nicht so das Problem hat. Also was du jetzt beschreibst, wenn ich jetzt gucke, wo gehe ich was essen und gucke dann bei Insta auch teilweise Gerichte, die fotografiert sind und so, ist es für mich halt ausschlaggebend dafür zu sagen, ich entscheide mich dafür oder nicht. Das ist im Auftragsbereich eben nicht gegeben. Das heißt, dieser Need und Druck ist jetzt gar nicht gefühlt so groß, weil Aufträge ist ja erstmal immer im Mindset, sag ich mal, des Unternehmers drin. Aber irgendwie müssen die ja auch bearbeitet werden. Und wenn ich dann kein Personal habe, ist das halt das Problem. Also eigentlich die Aufgabenstellung ist, mach Social Media, gerade wenn du Personal haben möchtest, das Bock hat, bei dir zu arbeiten.
Total. Und auch nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, es beginnt ja tatsächlich schon bei der Website.
Ich Definitiv.
War neulich bei einem Unternehmen und habe da einen Kundenbesuch gehabt, der hatte ungelogen Bilder aus den 90ern auf seiner Website. Das war so ein richtiger Computer auf den Bildern, ne? So mit Hinterbau und so. Und ich musste so lachen, als ich diese Bilder gesehen habe und dachte, sowas kannst du doch nicht auf deiner Website zeigen. Oh, warum? Die Kunden interessiert das gar nicht. Ja, die Kunden interessiert das vielleicht nicht, aber deine potenziellen Azubis, die interessiert das. Die denken dann wirklich, die sitzen an so einem Computer und sollen an so einem Computer arbeiten.
That's it. Ich glaube, genau darum geht's. Das ist jetzt, ist genau das. Und dann hätte ich auch keinen Bock, irgendwie eine Bewerbung dahin zu schicken. Muss man auch mal ganz klar sagen. Also da auch die Message raus und das Learning, Leute, sei zumindest, man muss ja nicht super, super, super hypermodern sein, aber bietet zumindest eine Oberfläche, auf der sich ein junger Mensch, der heute irgendwie mit einem relativ modernen Smartphone durch die Gegend rennt, auch einigermaßen willkommen fühlt.
Total. Ja? Und es geht so einfach. Und auch dabei können wir unterstützen. Website-Building.
Jetzt hast du aber gerade eben, und da muss ich jetzt auch überleiten, weil es sich so anbietet, das Thema Frauen im Handwerk. Und das ist ja etwas, was wir auch schon in Folgen vorher als Thema hatten und ihr euch damit beschäftigt. Und gib mir doch mal bitte so ein bisschen deine Wahrnehmung zum Status quo wieder. Wir haben jetzt über Problematiken grundsätzlich gesprochen, was vielleicht auch beide Geschlechter betrifft, aber wie ist deine Wahrnehmung, wie ist die Frau im Handwerk angekommen und vielleicht auch willkommen?
Ja, also sie ist noch nicht ausreichend angekommen. Es gibt ein paar ganz grandiose Handwerkerinnen und auch weiblich geführte Betriebe, gibt es ja auch, die sind tatsächlich noch in der Minderheit, aber wenn wir uns ganz generell anschauen, welche Handwerksberufe werden von Frauen ergriffen und welche von Männern, dann sehen wir eine ganz spannende Tendenz dazu, dass junge Frauen sich zum Beispiel eher für das Friseurhandwerk entscheiden. Das ist natürlich auf Platz 1 tatsächlich noch bei denen. Für die Ausbildung zur Goldschmiedin, fürs Maßschneiderhandwerk. Und das sind interessanterweise, bis auf das Friseurhandwerk, alles Ausbildungsberufe, die schon sehr niedrig bezahlt werden, also in der Ausbildung, beziehungsweise Berufe, die stark von der Industrialisierung bedroht sind. Auch Bäckereifachverkäuferin oder Lebensmittelfachverkäuferin, das sind alles sehr weibliche Berufe, da sind sehr, sehr viele Frauen. Und Männer ergreifen ironischerweise die Berufe, wo sehr viel mehr Zukunftspotenzial drinsteckt, wo die Weiterbildungsmöglichkeiten sehr viel größer sind und wo auch die finanziellen Möglichkeiten sehr viel größer sind. Und da sind wir dann bei dem Punkt, was ich vorhin meinte, dass dieses Lenken in eine bestimmte Richtung schon sehr, sehr früh anfängt, in der Kindheit und in der Jugend. Und da haben wir ein ganz großes Problem. Und das setzt sich dann eigentlich immer weiter fort. In dem Moment, wo wenige junge Frauen eine Ausbildung im zum Beispiel Sanitär- und Heizungsbereich machen, haben wir auch weniger Vorbilder, die wir zum Beispiel auf Social Media sichtbar machen können. Wir haben weniger frauengeführte Betriebe. Das ist ja ein ganz kleiner Prozentsatz nur. Und dadurch ist die Branche insgesamt nach wie vor noch sehr männlich und es bestehen auch noch nach wie vor starke Vorurteile gegenüber Frauen. Von wegen, sie können es nicht und teilweise, man muss auch sagen, bestehen diese Vorurteile nicht nur gegenüber den Frauen im eigenen Team, sondern auch auf Kundenseite.
Und das ist, okay, spannend. Also ja. Wahrnehmung sozusagen, wenn die Frau auf eine Baustelle kommt zum Kunden konkret, also Endkunde, hat der diejenige nicht das gute Gefühl, dass der Job wirklich gut gemacht wird.
Ja, genau. Da kommen dann so doofe Sprüche von wegen, ja, wann kommt denn dein Kollege? Ne? Oder guck dann nochmal der Chef drüber. Hast du das jetzt richtig gemacht? Und auch das ist ja eine Form, also das ist ja eine, wir sprechen ja gleich nochmal drüber, wann beginnt Sexismus eigentlich? Und Sexismus beginnt ja eigentlich auch schon damit, wenn einem die Expertise abgesprochen wird. Wenn eine Fachkraft, eine weibliche Fachkraft jahrelange Erfahrung in dem Beruf macht, dann wird sie schon wissen, was sie da tut. Und in dem Moment, wo ihr aber ständig die Expertise abgesprochen wird, ist das die erste Stufe von Sexismus. Und damit steht natürlich auch der Betrieb vor großen Herausforderungen. So, man kann dann da als Betrieb hingehen und sagen, du, das ist die, keine Ahnung, Tina, die hat ihren Meister, die arbeitet seit 12 Jahren in dieser Branche, die weiß ganz genau, was sie tut. Entweder willst du von ihr, also willst du, dass sie bei dir das Badezimmer macht oder du willst es halt nicht. Aber jemand anderen, also sie ist eine Fachkraft mit Expertise. Jemand anderen bekommst du jetzt auch nicht.
Nee, vor allen Dingen und am Ende des Tages geht es ja überhaupt nicht um das Geschlecht, sondern am Ende des Tages darum, was da gemacht wird. So. Und da kann die Frau genauso viel Scheiße bauen wie der Mann, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, in der Bewertung sollten wir grundsätzlich auch bleiben. Bloß da kommen wir ja gar nicht hin, wenn von vornherein schon gesagt wird, die Frau wird es nicht hinbekommen.
Ja, genau. Und wir haben in diesem kostenfreien Modul, was wir jetzt eben zum Weltfrauentag gelauncht haben, unterschiedliche Handwerkerinnen zu Wort kommen lassen. Und da hat mir auch Sandra Hunke, die ihr sicherlich kennt, erzählt, dass sie sich mal umbewerben wollte. Sie war mal nach 10 Jahren Berufserfahrung auf der Suche nach einem neuen Betrieb und hatte auch ein gutes Vorstellungsgespräch. Hat allerdings den Job nicht bekommen, weil die Männer im Team gesagt haben, Chefe, wenn du die einstellst, dann kündigen wir.
Okay, weil Sandra Hunke schon, weil bekannt und mit Reichweite oder wie würdest du das
weil
jetzt
Weil sie
heute?
Generell mit einer Frau nicht zusammenarbeiten okay. wollten, war die Aussage von okay. Sandra Hunke. Inwiefern dann noch ihre mediale Präsenz reingespült hat, das kann, glaube ich, weder sie noch ich richtig beurteilen. Aber einfach, dass das auch ein Diskriminierungsfaktor ist ja also schon krass, wenn du einen Job nicht bekommst, weil das Team oder das männliche Team damit droht, dann zu kündigen.
Das stimmt, genau. Also ich ganz konkret kann man natürlich jetzt nicht sagen, so oder so ist es gelaufen. Ich finde, bei Sandra ist es ja sogar noch, vielleicht sogar noch eine Ebene mehr durch ihren Modeljob in Anführungsstrichen und dadurch, dass sie aus beiden Welten, so will ich es mal sagen, das sozusagen zentriert in die Mitte bringt, haben sicherlich, wenn man Vorurteile haben will, der ein oder andere Mann wahrscheinlich noch mehr Vorurteile, weil man sagt, ach guck mal, die ist da immer nur im Badeanzug zu sehen, in Anführungsstrichen, und jetzt will sie hier noch arbeiten. Dass das auch zusammen funktionieren kann, ich meine, das beweist sie eigentlich wahrscheinlich jeden Tag auf der Baustelle. Gut, jetzt momentan unter Umständen ein bisschen weniger, ist ja gerade Mama geworden, aber die Kompetenz, ihr auf Grundlage dessen abzusprechen, ist einfach falsch.
Absurd, genau.
Genau, absurd ist noch das bessere Wort.
Das
genau.
ist absurd.
Genau. Und vielleicht dann das nochmal weiterführend, gerade eben, du sprachst das Thema Sexismus an, wir hatten es in einem der vorigen Folgen ja auch beim Girls Camp. Meine Wahrnehmung ist, dass da draußen dass in den Betrieben immer noch Dinge abgehen, wo man eigentlich sagt, Leute, wir sind 2024, wir sollten eigentlich an einem völlig anderen Punkt sein. Ist das auch deine Wahrnehmung ganz konkret?
Ja, also generell muss man natürlich sagen, bei dem Sexismus, das nehmen, oder bei dem Thema Sexismus, das nehmen alle Frauen auch anders wahr. Mhm. Ne? Deswegen ist diese Frage, wo beginnt Sexismus und wann ist ein Witz tatsächlich noch lustig, sehr subjektiv. Mhm. Und man muss immer darauf achten, welche Person sitzt mir da jetzt tatsächlich gegenüber? Was hat die für ein dickes Fell? Was verletzt sie tatsächlich? Wie schlagkräftig ist sie auch in ihrer eigenen Kommunikation? Ne? Wenn es aber gerade junge Frauen sind, also ich sag jetzt wirklich 16- bis 22-Jährige, die auch gerade ihre Ausbildung starten, dann sind die im Zweifel erstmal noch nicht so schlagfertig. Das ist vielleicht etwas, was sich dann mit der Zeit entwickelt. Und wenn mir heute eine Mitte 40-jährige Malerin zum Beispiel erzählt, ach, mich nimmt das alles nicht mehr so mit. Ich glaube, vor 30 oder 25 Jahren hat sie das auch noch anders empfunden. Ne?
Ja.
Also gerade wenn es sich um junge Frauen handelt, da einfach darauf zu achten oder beziehungsweise nochmal mehr darauf zu achten, wie kommunizieren wir mit ihr, aber wie kommunizieren wir auch im Team? Weil zum Beispiel, wenn in dem Moment irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so doofe Sprüche, ich würde es gar nicht wiedergeben, aber wenn in dem Moment über eine Kundin gesprochen wird, die das Team vielleicht besonders attraktiv findet und dann wird darüber gewitzelt, aber da würde ich auch mal ganz gerne ein Rohr verlegen. Ja, dann denke ich mir auch als Frau, die daneben steht, die von diesem dämlichen Witz überhaupt nicht betroffen ist, denke ich mir, okay, wenn das hier der Vibe ist, wenn das hier der Humor ist, dann werden solche Witze im Zweifel auch über mich gemacht. Und das finde ich nicht schön. Also da fühlt man sich unwohl automatisch.
Total. Obwohl der Witz natürlich auch super lame ist. Also ich sag mal so, wer das noch bringt, das ist ja eigentlich grundsätzlich erst schon mal ein super schlechter Witz. Also das hat ja auch nichts mit irgendeinem Spirit oder so zu tun. Also da können wir einfach grundsätzlich sagen, okay, egal wie du es drehst oder wendest, scheinbar im Betrieb immer noch Old Spice, das kann nichts für mich sein. Ja, so.
Teilweise aber auch von den Führungskräften. Also wir haben im E-Learning auch einen Satz drin von einem Bauleiter, 2022 ist das passiert, der gesagt hat, schöne Arbeit und schöne Titten. So. Und wenn er das zu einer Mitarbeiterin als Führungskraft sagt, dann etablierst du im Team, in deinem Unternehmen einen Ton oder eine Art und Weise, wie mit Frauen gesprochen werden darf, die einfach nicht korrekt ist.
Meine Wahrnehmung hatten wir auch im Vorgespräch schon. Ich habe das Gefühl, dass man viel mehr begreifen muss, dass Job ist. Und dass es eine Box nun mal gibt, also einen Rahmen innerhalb dieser Firma vielleicht auch, wo man auch sagt, da hat das nichts zu suchen. Definitiv nicht, weil das einfach eine Grenze überschreitet, wie andere Bereiche auch, ja, also wo man einfach sagt, nee, pass auf, das hat hier halt nicht zu suchen, hier reden wir über Arbeit, hier haben wir vielleicht mal ein bisschen was, ne, oben drüber, unten drunter, wo man sagt, okay, da kann man mal privat ein bisschen reden, aber wenn Menschen meinen, sich so unterhalten zu müssen, dann hat das einfach in der Firma nichts zu suchen, Punkt. Das ist genauso wie mit dem Pin-Up-Girl, das immer noch irgendwo hängt, auch im Vorgespräch gesagt, kann sich ja jeder zu Hause an den Kühlschrank hängen, aber in der Firma hat es nichts zu suchen. Und dafür ist dann der Chef zuständig. Und dafür sind dann auch eure E-Learnings zuständig, dem Chef zu erklären, pass mal auf, bau bitte diese Box, mach Regeln klar. Ist das so ein Punkt, den man in diesem E-Learning auch ein Stück weit einfordert? Ihr müsst den Rahmen klar machen, ihr seid verantwortlich für das, was da passiert?
Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel auch in diesem kostenlosen Modul zum Thema Frauen im Handwerk auch einen Guide oder einen Leitfaden für Führungskräfte, mit dessen Hilfe sie erstmal ja wirklich auch einen Rahmen im Unternehmen festlegen und auch Mitarbeitende und das Team dafür sensibilisieren, was Sexismus überhaupt ist, also wo es eben auch anfängt. Das ist ja auch erstmal wichtig, das Team zu schulen in dem Moment. Wo Witze okay sind und wo sie nicht in Ordnung sind. Wie sie reagieren können, wenn der Sexismus vielleicht auch von Seiten der Kunden ausgeht. Mhm. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand sagt, wir hatten vorhin hier auf der Messe ein Gespräch mit einer noch relativ jungen, ich glaube sie war 24 Jahre alt, eine Meisterin. Ein Kunde hat mal zu ihr gesagt, irgendwie sowas wie, was willst du denn hier, solltest du nicht eigentlich mit deinen Puppen spielen? Und da ist die Chefin, also es war ein von einer Frau geführter Betrieb, dann zu dem Kunden hingegangen und hat gesagt, ist nicht. So, wenn du sowas sagst, dann bist du nicht mehr unser Kunde und der wird nicht mehr bedient.
Mm.
Und ja, das klar. ist halt maximal konsequent und das finde ich richtig.
Ja.
Wenn man es sich aussuchen kann. Also, genau. Man muss sich da, also, es ist natürlich auch eine Luxussituation, solche Linien klar aufstellen zu können. Aber wenn man es sich leisten kann, dann sollte man das eben auch tun.
Ja, und ich glaube auch, und das vielleicht auch so als Grundsatz raus, was ist schlimmer, mal einen Kunden nicht zu bedienen oder ihn nicht als Kunden zu haben oder vielleicht Mitarbeiter long-term zu verlieren und vor allen Dingen MitarbeiterInnen, die einfach ja auch fürs Klima, für einfach die Zukunft des Unternehmens super wichtig ist.
Ja. So,
und würden wir das, glaube ich, oder würde die Branche das mehr verstehen, dass wir davon einfach partizipieren und mit mehr Klarheit vorgehen, dann würde es ja irgendwann dieses Thema nicht mehr geben.
Total. So. Und ein anderes Thema, was wir natürlich auch in diesem kostenfreien Modul aufmachen, ist das Thema Menstruation. Also ganz viele ignorieren ja irgendwie, dass wenn sie Frauen im Team haben, diese weiblichen Fachkräfte auch ihre Periode haben, dass sie dadurch allein schon andere Bedürfnisse haben. Und es ist in diesem Kontext haben Frauen unter einem Instagram-Post von uns auch geschrieben, wie sie die Situation lösen, wenn zum Beispiel keine Toilette auf einer Baustelle ist, wenn auch nicht mal ein Dixi-Klo da ist. Und es ist so erniedrigend, finde ich persönlich, die Vorstellung, in einem Bus sich hinten zwischen die Geräte hocken zu müssen und in eine Tüte zu pinkeln. So, da denke ich mir schon, hallo, wir sind im Jahr 2024 und das ist die Realität von Frauen auf der Baustelle. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch großartige Betriebe, die mir dann schreiben und sagen, also wir briefen unsere Kunden vorher, dass eine Toilette zur Verfügung stehen muss. Und wenn die dann doch nicht zur Verfügung steht, obwohl es vorher so besprochen wurde, dann gehen wir wieder, dann packen wir wieder ein. Also auch diese Konsequenz finde ich sehr richtig.
Da beschreibst du was grundsätzlich, glaube ich, dann ja auch einfach bei euch geschult wird, wo es die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, es einfach auch ein Muss ist. Sonst kommt ja ein Unternehmen auch nicht voran. Also Team of Tomorrow kann man wahrscheinlich dann über die Website googeln, whatever, direkte Domain, magst du einmal sagen?
www.team-of-tomorrow.de.
Sehr gut, dann weiß man auch, wie man es eingeben muss. Aber wahrscheinlich, wenn du bei Google auf Team of Tomorrow eingibst, wird man dort auch fündig werden. Wir sind jetzt schon bei 42 Minuten angekommen, sehe ich gerade hier auf dem Display bei der Messe. Es geht immer ganz, ganz schnell. Und ich habe noch meine 5 Fragen an dich und die würde ich gerne loswerden. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, weil ich das Thema doch sehr, sehr spannend finde und wir da mit Sicherheit nochmal Überschneidungspunkte finden. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie es bei euch weitergeht und wie da auch der Blick auf die Sache ist. Aber jetzt kommen erstmal die 5 Fragen. Genau, und da wir auf der Messe sitzen und Christian sitzt neben mir und strahlt mich an und hat mir heute noch keine Fragen zugeworfen, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil es ja alles sehr kurzfristig gewesen ist, kommen jetzt sozusagen völlig frei Freestyle 5 Fragen. Die erste Frage, persönliches Treffen oder Online-Meeting?
Also wenn es geht, dann immer persönliches Treffen.
Aber Online-Meeting wahrscheinlich in deiner Welt zu einem wichtigen Punkt geworden?
Total, ja.
Ja.
Also wir machen natürlich viele Gespräche auch online oder beziehungsweise wir richten uns halt so ein, wie es den Kunden am besten passt.
Okay. Hättest du das erwartet? Ich sag mal, das ist ja nochmal, hat ja mal totale Welle genommen, Corona. Davor wahrscheinlich weniger als jetzt, deutlich weniger als jetzt, oder?
Ja, ich glaube, Corona hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass die Digitalisierung in vielen Unternehmen, auch so dieses Remote-Arbeiten und so weiter, dann doch nochmal schneller vorangeschritten ist als ohne Corona.
Okay. Nächste Frage. Berge oder Meer?
Oh, schwierig. Ich glaube, Meer.
Ja?
Hm?
Du bist am Zweifeln. Also Berge sind für dich auch...
Ja, ist auch sehr cool. Wir haben im Oktober erst einen Wanderurlaub in Peru gemacht. Und das war sehr, 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 sehr schön. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, obwohl so Berge und dann Bergsee.
Okay,
das wäre auch schön. Okay, ich gehe auf Berge.
Ja. Okay, alles klar. Buch lesen oder Buch schreiben?
Oh, ich glaube tatsächlich Buch lesen. Ein Schreibprozess, also ein Buch zu schreiben, ist ein sehr einsamer Prozess. Ist ja kein sonderlich kommunikativer Prozess, sondern man sitzt halt in seinem Kämmerchen und tippt und tippt und tippt, und ich bin schon eher ein Menschentyp, das heißt, ich würde das Buch lesen und mich dann mit anderen Menschen darüber austauschen.
Okay. Dann vielleicht nochmal zum Thema Social Media. Für dich jetzt privat persönlich.
Frag mich ja nicht nach meiner Bildschirmzeit. Nee.
Das wäre eine eindimensionale Frage. Nein, TikTok oder Instagram?
Instagram.
Ja, warum nicht TikTok?
Oh, das ist eine große Frage. Ich finde, auf der einen Seite hat TikTok nochmal ganz andere politische Dimensionen. Wen das Thema interessiert, wir haben bei meinem Podcast Hungry Minds eine Generation, die fordert, mal die Frage beleuchtet, warum der TikTok-Algorithmus suizidale und depressive Inhalte pusht. Mhm. TikTok hat nochmal eine sehr viel jüngere Zielgruppe und ich finde, die Plattform wird dem aktuell nicht gerecht einfach. TikTok existiert in dieser Form in China nicht. In China ist es eine Bildungs-App. Und ich finde es schwierig, dass es in Europa oder beziehungsweise überall sonst auf der App eine Trash-App ist, in vielerlei Hinsicht. Aber natürlich ist Instagram auch nicht frei davon. Aber ich finde, Instagram ist für mich die bessere Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da bin ich Journalistin. Das ist wahrscheinlich, da bin ich journalistisch gefärbt. Da spreche ich jetzt nicht aus der reinen Nutzerperspektive.
Dann fällt mir logischerweise noch eine letzte Frage ein. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wo du vielleicht da auch grundsätzlich herkommst. Print, Zeitschrift oder Magazin oder Online-Artikel?
Online. Ja, man hat einfach viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also auch unser E-Learning besteht aus Lesestoff, also wirklich Textmodulen, Audiomodulen, Videomodulen. Ich finde, das ist viel vielfältiger und das liebe ich.
Aber bist du nicht, also von der, ich sag mal, als du auf die Welt gekommen bist, war online ja noch nicht das heißeste Thema. Und als du angefangen hast im Job, war online schon relevant, aber ist ja noch viel, viel relevanter geworden. Aber das Printprodukt, eine Zeitung, ist wahrscheinlich ja bei der Idee, in dem Bereich zu arbeiten, immer so das große Ding gewesen, oder? Ja. Magazin, Zeitung.
Weißt du, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe? Bei der Mädchen. Bei der Mädchenredaktion, das ist sowas wie Bravo Girl.
Ja, ich
und als ich damals in der Printredaktion mein Praktikum machen durfte und dann auch 3 Seiten mit meinen eigenen Interviews füllen durfte, das war damals eine Geschichte, wie sich 14-Jährige kennengelernt haben, also 14-jährige Pärchen, die durfte ich interviewen. Ich war so stolz und ich habe die Ausgabe bis heute.
Ja, aber ist es nicht das, was vielleicht so ein bisschen fehlt, dass man am Ende des Tages irgendwie auf so 3 Seiten, die man veröffentlicht, dann stolz sein kann, in dieser schnelllebigen Zeit von einem Online-Artikel, der vielleicht morgen schon wieder veraltet ist, was ja ein Printprodukt grundsätzlich auch ist, aber diese Wertigkeit gar nicht mehr so hat?
Also in deinem Berufswald? Finde ich tatsächlich nicht. Du kannst es updaten, so, was auch schön ist. Und ich finde, also wenn du mich jetzt auch nochmal fragen würdest zwischen Online-Artikel und Podcast, würde ich zum Beispiel immer Podcast wählen. Weil das ist ein, ich glaube, der Podcast ist ein Erlebnis, das man auch gerade durch so Special Effects und Sound Effekten nochmal viel emotionaler und quasi schon fast für alle Sinne greifbar machen kann.
Klar, Audio hat natürlich nochmal eine ganz eigene Dimension, sag ich mal. Aber würde ich unterstreichen wollen.
Ja.
Sehr gut. Ronja, ich danke dir. Das waren jetzt wirklich spannende fast 50 Minuten. Aber ich glaube, da war eine Menge drin. Auch für die Zuhörer, unterschiedliche Themenbereiche, die wir vielleicht auch nur kurz angeteased haben, in die man sicherlich nochmal tiefer einsteigen kann. In jedem Fall gerne mal auf die Plattform gehen und gucken, was ihr und wie ihr es macht, und wünsche dir auf jeden Fall noch schöne Tage hier auf der Messe in Essen und bedanke mich bei dir.
Vielen Dank für die Einladung und dass wir euch hier besuchen durften.
Immer gerne. Vielen Dank. Ciao.
Ciao. Do you stop pulling?
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktion und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.